und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin moin, ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Hallo Max.
Hallo Kirill, hallo da draußen. Ja, wieder eine neue Folge Saufgesabbel.
Cool, ich freue mich da drauf. freue mich tatsächlich auf das Thema, weil ich das sehr, sehr gut finde. Was hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe heute mitgebracht mal wieder ein Anbaugebiet, was wir uns heute mal wieder näher betrachten. Wir hatten jetzt doch in den letzten Wochen relativ viele Gäste,
kann man das sagen. Das stimmt, ja.
Und jetzt machen wir es mal wieder hier zu zweit und wir kümmern uns um das drittgrößte deutsche Anbaugebiet und das ist Baden.
Ja, und ein ziemlich schönes Gebiet, wie ich persönlich finde. Das war mein allererstes Weinanbaugebiet während meiner Ausbildung zum Restaurantfachmann. Da bin ich mit dem Auto runtergefahren von Göttingen aus nach Baden und das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, es ist ja auch ein sehr langgezogenes Anbaugebiet. Es erstreckt sich ja wirklich von Tauberfranken, also kurz, also gar nicht weit weg von Würzburg eigentlich, so an der bayerisch-baden-württembergischen Grenze, über Heidelberg, dann wirklich den kompletten Rheinkram eigentlich entlang, bis an die schweizer-französische Grenze, da Basel die Ecke, aber auch tatsächlich bis rüber an den Bodensee. Also es ist wirklich ein sehr weitgezogenes Anbaugebiet. Aber von der Fläche, von der Anbaufläche eben nur das drittgrößte in Deutschland.
Was war das erste?
Rheinhessen ist das größte.
Und dann?
Kommt die Pfalz.
Und dann Baden.
Und dann kommt Baden, genau. Also Rheinhessen hat so 24.000, 25.000 Hektar, die Pfalz ein bisschen mehr als 20.000 Hektar und Baden ist bei ein bisschen mehr als 15.700 Hektar Fläche ungefähr.
Und heute hast du deine Lieblingswinzer mitgebracht oder?
Also Lieblingswinzer sind auf jeden Fall ein paar dabei. Ich habe typische Vertreter für die Region mitgebracht, obwohl es natürlich also noch viel, viel mehr gäbe, was man zeigen könnte. Ich habe auch noch, die habe ich jetzt nicht hier, aber ich werde nachher noch ein paar Geheimtipps für die Region verraten, auf jeden Fall. Und aber ich habe eben typische Weine für Baden mitgebracht. Baden ist hat die größte Spätburgunder-Rebfläche in Deutschland. Also es ist, man sagt auch Baden oft das Burgunderland, weil auch Grauburgunder und Weißburgunder eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und aber Spätburgunder ist tatsächlich die meist angebautste Rebsorte in Baden. Mit ca. einem Drittel der Rebfläche, also über 5000 Hektar Spätburgunder.
Liegt es dann auch daran, dass es da so warm ist oder? Also Baden ist schon ziemlich warm.
Baden ist das wärmste Anbaugebiet in Deutschland, ist auch das einzige Anbaugebiet in Deutschland, was in die Weinbauklimazone B fällt. Es gibt von der EU eingeordnete Weinbauklimazonen und Deutschland ist eher in A, weil wir relativ kalt sind. Baden ist aber das einzige Gebiet, was in B ist, also mit Österreich, Elsass, Burgund in einem
Topf. Wie viel Buchstaben gibt es da? A, B, C, bis wie viel geht's?
Ich glaube bis C, wenn ich
bis C. Also nur im Endeffekt drei Klimazonen.
Drei Klimazonen.
Okay.
Aber nicht nur deswegen gibt es dort viel Spätburgunder, die Wärme ist das eine, aber wir haben auch einfach sehr gute Böden dafür. Wir haben viele Kalkböden, wir haben teilweise auch vulkanische Böden, das werden wir heute auch verkosten. Und da fühlt sich der Spätburgunder auch schon sehr wohl darauf.
Gut, dann fangen wir doch mal an mit dem Verkosten. Als ersten haben wir Weingut Klump, ne?
Genau.
Lös steht auf der Flasche, das heißt
Lös.
Lös, Lös, nicht Lösch, Lös, das ist dann der Boden.
Das ist der Boden, genau. Löss ist oft eine sehr junge Gesteinsformation. Das ist so ein, ja, eigentlich mehr oder weniger ein Flugsand, der so in den letzten, ja, oft 20.000, 30.000 Jahren dort einfach nur hingewiesen
wird. Jung sagt er 20, 30.
Naja, also wenn du sonst an unsere Gesteinsformation denkst, da reden wir oft auch mal über mehrere Millionen Jahre alt. Und dann, also erdgeologisch betrachtet, sind 10.000 Jahre nichts.
Ja, gut, okay. Aus der Perspektive, ja.
Genau, und Löss findet man auch sehr häufig in Baden. Einerseits hier in der Ecke, wo Klump zu Hause ist, das ist der Kraichgau, aber auch in gewissen Teilen am Kaiserstuhl. Das sind so die beiden Löss-Regionen, die wir in Deutschland auf jeden Fall haben. In Österreich zum Beispiel der Grüne Veltliner, das ist so eine Rebsorte, die fühlt sich auf Löss auch sehr, sehr wohl und findet man auch in Österreich relativ häufig. Das Weingut Klump wird von Markus und Andreas Klump geführt, ist die zweite Generation. Das Weingut ist 1983 gegründet worden. Die bewirtschaften mittlerweile 28 Hektar Rebfläche und sind tatsächlich seit 1996 auch schon biozertifiziert und haben eben ganz, ganz großen Fokus auf Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder, machen aber auch tatsächlich ein bisschen Riesling und auch noch ein paar andere Rebsorten auf jeden Fall.
Ich komme aus Bruchsal, ne? Ist riesig von der Flasche. Wir haben 12,5 Volumen und ja, Bio-Zertifikat ist drauf oder das Bio-Blatt. Dann probieren wir mal diesen Weißburgunder.
Weißburgunder ist die viertwichtigste Rebsorte in Baden mit knapp 10% der Rebfläche. Also wir reden da über ein bisschen mehr als 1500 Hektar Weißburgunder.
Boah, der ist sehr spritzig. Sehr knackig.
Das mag ich aber auch daran. Also ein Weißburgunder darf für mich immer so ein bisschen knackiger sein als jetzt ein Grauburgunder zum Beispiel im Vergleich. Und was ich an den Weißburgundern von Klump immer sehr gerne mag, ist, dass sie wirklich diese Frische unterstreichen. Weißburgunder, gerade in Baden durch die Wärme, kann auch oft sehr breit und teilweise auch ein bisschen alkoholisch werden. Haben wir hier eben nicht. Wir haben nur 12,5 Volumenprozent. Und es hat so eine richtig schöne Saftigkeit. Also das ist, es gibt noch, das ist jetzt eine Ortsweinqualität, also wir bewegen uns im mittleren Segment, sage ich mal. Es gibt noch eine Stufe drunter, da ist es noch ein bisschen knackiger. Hier haben wir schon auch eine gewisse Fülle und Creme, fast schon eine gewisse Cremigkeit auch am Gaumen. Wir haben eben auch einen Teil des Weins, hat auch ein bisschen Holz gesehen, aber eher so Gebrauchholz.
Bei dem Wein jetzt heute?
Bei dem Wein, genau.
Merke ich gar nichts von ehrlich.
Es geht einfach nur darum, dass er so einen leicht schmelzigen, cremigen Abgang bekommt. Und eben dadurch auch ein bisschen Fülle am Gaumen dann hat. Also für mich wirklich ein toller Weißburgunder, den ich eigentlich immer gerne auf der Karte habe, weil er auch, man kann ihn gut trinken, aber man kann ihn auch schon durchaus zum Essen einsetzen.
Weil ich finde so ein bisschen grüner Apfel, so zitronig, grüner Apfel. Also zumindest fühlt es sich so im Mund an, als wenn du einen grünen Apfel beißt. Was jetzt nicht negativ gemeint ist. Und das ist jetzt ein Einstiegswein. Mittleres Segment. Wo liegt er denn preislich für den Endverbraucher?
So bei 15, 16 Euro ungefähr.
Naja, das ist ja sogar ziemlich bezahlbar. Und dadurch, dass er ja diese knackige Säure hat, würdest du sagen, dass er dann lagerfähig ist?
Das ist ein Wein, der ist vielleicht dafür gemacht, 3 bis 5 Jahre zu liegen. Das ist sicherlich nicht der Wein, der dafür gemacht ist, 10, 15, 20 Jahre alt zu werden. Da würde ich dann eher zum Lagenweißburgunder, den es auf dem Weingut auch gibt, machen. Oder auch wirklich ein absoluter Tipp. Und jetzt schnallt euch an, die machen tolle Grauburgunder als Lagenweine auch. Die,
das ist aus deinem Mund. Aus
meinem Munde, ja. Was geschehen noch Zeit und Wunder? Nein, also die machen einfach ihre Weine immer mit Charakter. Und das gefällt mir daran. Es sind eben nicht so Mainstream-belanglose Weine, sondern es sind wirklich Weine, die eine Herkunft zeigen, die ein Handwerk zeigen und die einfach sehr, sehr gut gemacht sind.
Ja, auch eine schöne Nase tatsächlich. Was würdest du dazu essen?
Geht jetzt gleich los. Spargel.
Echt?
Das für mich ein... weil er einfach... Du hast ihn jetzt wieder als sehr säureprägnant beschrieben. Für mich ist die Säure hier super gut integriert. Also für
mir kommt er an den Seiten nichts. Also extrem. Ich weiß nicht, liegt vielleicht heute auch an nichts.
Extrem. Wir haben hier ja keinen Riesling. Also es ist...
haben wir Rieslinge getrunken, die hatten weniger Säuren.
Auf gar keinen Fall. Wunder. Müssen wir jetzt wieder die Diskussion...
Nein, aber ab und zu muss man das doch immer erwähnen.
Also für Kirill ist der Wein sehr säurebetont. Für mich hat er eine wunderbar integrierte Säure, eine tolle Cremigkeit am Gaumen und das macht ihn für mich zum perfekten Begleiter für Spargel.
Okay, alles klar. Finde ich schön. Dann lass uns weitermachen. Jetzt kommen wir doch zu einem Wein, der mir wahrscheinlich gefallen wird.
Weiß ich noch nicht, aber ich wollte noch eine Sache sagen. Der Markus Klump, der beiden Brüder, ist tatsächlich mit einer anderen Winzerin verheiratet, mit der Maike Näkel vom
passiert manchmal.
Das passiert, ja. Mit der Maike Näkel vom Weingut Meier-Näkel von der Ahr. Mhm. Und die haben auch zum Beispiel eine Weinlinie, die sie zusammen machen. Die heißt Hand in Hand. Gibt es einen Weißburgunder, einen Grauburgunder, ich glaube auch einen Spätburgunder.
Spätburgunder gibt es auch.
Also auch da hilft man sich und arbeitet zusammen. Also auch die Weine von Meier-Näkel an der A sehr zu empfehlen, auf jeden Fall.
Sehr schön. Jetzt nochmal zu dem Wein, der vielleicht mir gefallen würde, wobei ich skeptisch bin. Weil wenn du einen Grauburgunder den gibt es bei uns auch auf der Karte. Wenn du einen Grauburgunder auf die Karte nimmst, dann ist es nicht unbedingt einer, der mir gefällt. Weil du einen sehr speziellen Grauburgunder-Geschmack hast, falls du überhaupt einen Grauburgunder-Geschmack hast.
Ich habe einen Grauburgunder-Geschmack. Ich möchte das ja auch immer wieder betonen. Grauburgunder wird nie meine Lieblingsrebsorte werden. Vielleicht fange ich so an.
Der politische Bart jetzt, ne? Jetzt fängt er so an.
Aber es gibt sehr, sehr gute Grauburgunder. Was mich einfach nur sehr häufig an der Grauburgunder-Thematik stört, ist, dass sehr, sehr viele Grauburgunder, die am Markt sind und die auch bei vielen Konsumenten nachgefragt werden, völlig belanglos sind. Und was mich dann auch oft so ein bisschen stört, ist, dass ja einfach nur Grauburgunder bestellt wird. Es ist völlig egal, wo er herkommt, wer ihn gemacht hat, wie er gemacht ist. Hauptsache, es ist so ein easy drinking, unkomplizierter Grauburgunder. Und warum sind sie unkompliziert? Weil sie oft auch eine gewisse Restsüße mit sich bringen. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade, dass Grauburgunder ein sehr häufig ein seelenloses Industrieprodukt ist. So kann man es vielleicht sagen.
Ja, aber wir hatten ja auch in unserer Folge, wo wir über Bordeaux gesprochen haben, die Leute bestellen einfach ein Bordeaux oder ein Lugana, was ja keine, ne, wenn wir mal darüber jetzt sprechen, weil ich meine, es gibt es ja leider bei fast allen Weinen, dass die Leute irgendwas bestellen, weil sie glauben, okay, wenn es ein Bordeaux ist, sehen keine Unterschiede darin.
Aber der Grauburgunder hat ja wirklich in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren eine Erfolgsstory hingelegt, die der Rebsorte wahrscheinlich keiner zugetraut hätte. Also zum Beispiel in Baden war der Grauburgunder schon immer sehr, sehr wichtig. Es gab auch eine Zeit lang in Baden diesen Versuch, die Rebsorte ein bisschen aufzupeppen. Da hat man sie dann Ruhländer genannt. Und dann war das ja so, sag ich mal, in den 90ern, Anfang der 2000er, kam dann diese Pinot Grigio-Welle aus Italien.
Ja.
Und da haben dann die deutschen Winzer gemerkt, es wird einfach ein anderer Stil an Grauburgunder bevorzugt und haben ihre Produktion der italienischen Produktionsweise, sage ich mal, ein bisschen angepasst. Also mehr Stahltank, mehr Reinzuchthefe, mehr
Easy Drinking.
Ohne Ecken und Kanten.
Ja.
Und das ist halt mittlerweile die große Bandbreite. Also wenn man guckt, wir hatten 1990 eine Grauburgunder-Rebfläche von ein bisschen mehr als 1000 Hektar.
Gesamtdeutschland.
Mittlerweile haben wir über 8000 Hektar Grauburgunder. Also es ist wirklich ein absoluter Boom in der Rebsorte. Und sie ist sehr, sehr erfolgreich. Aber mir fehlt oft der Charakter in den Weinen. Anders jetzt bei dem Grauburgunder, den ich hier ausgesucht habe. Und ich kann auch schon mal so viel vorwegnehmen. Für unser Tasting-Studio wird es nächstes Jahr auch ein Grauburgunder-Tasting geben.
Das ist ja eine Hiobsbotschaft. Das ist also, ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen soll. Nicht schlecht, ja, wenn Sie schaffen, mich nach so vielen Jahren immer noch zu überraschen.
Mich haben einige Gäste darauf angesprochen, auf die Grauburgunder-Thematik. Und dann werden wir nächstes Jahr, also 2026, im Tasting-Studio ein Grauburgunder-Tasting machen, wo ich meine Interpretation der Rebsorte vorstelle.
So, davon wird es ungefähr 4 bis 10 Tastings geben, gleich, dass du es verinnerlichst, dass Grauburgunder doch eine tolle Traube sein kann.
Kann es. Ist es aber in den seltensten Fällen. Was ein toller Vertreter ist der, den wir jetzt im Glas haben?
Ich glaube, wir hatten den schon mal getrunken. Ich weiß nicht, irgendwann hatten wir den auch in einem Podcast. Ich kann mich ein bisschen so an die Nase erinnern tatsächlich.
Ich weiß nicht, ob wir genau den Wein schon mal in einem Podcast hatten. Wir hatten das Weingut auf jeden Fall schon 1-2 Mal in einem Podcast, weil es für mich, ich könnte keinen Baden-Podcast machen, ohne nicht das Weingut Ziereisen zu zeigen.
Mhm.
Das Weingut Ziereisen ist für mich, die sind so ein bisschen wie wir. Die vertreten einfach ihre Meinung und ziehen die durch, ohne Rücksicht auf Verluste.
Also so auch so leicht gestört wie wir tatsächlich dann am Ende des Tages.
Positiv.
Positiv meine ich. Ich hätte das niemals negativ. Sehr fokussiert dann auch auf das, was sie tun.
Genau, also das Weingut Ziereisen, Hans-Peter Ziereisen war einer der ersten in Deutschland, der angefangen hat, mit Barrique-Fässern zu arbeiten. So
echt?
Anfang der 80er Jahre hat er in Frankreich, wir sind auch nicht weit weg von der französischen Grenze, hat er angefangen, Barrique-Fässer zu kaufen und hat angefangen, seine Weine nach französischem Vorbild dort drin auszubauen mit lange Hefelagerzeiten. Also seine Top-Weine sind mindestens 2 Jahre, bevor sie auf den Markt kommen. Seine Gutsweine auch ein gutes Jahr immer mindestens. Und er hat dann wirklich Probleme bekommen, weil seine Weine immer durch die Qualitätsweinprüfung gefallen sind, weil die Prüfer gesagt haben, das ist nicht gebietstypisch.
Ja und? Aber das ist doch, verstehe ich nicht.
Das ist ein großes Problem in Deutschland in der Qualitätsweinprüfung, was auch sehr häufig bemängelt wird, dass da oft sehr viele alte weiße Männer sitzen, die einen eher veralterten Weinstil haben möchten. Und gerade als das auch losging, er war auch einer der ersten, der dann angefangen hat, alle Weine unfiltriert abzufüllen und so weiter. Und das kam da einfach nicht gut an. Und so als Nestbeschmutzer könnte man fast
sagen. Also keiner war offen für Neues.
Genau. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, packt mich an die Füße, ihr könnt mich alle mal. Und seitdem verkauft er seine Weine auch nur als badische Landweine. Also,
okay, das heißt, er darf sie dann nicht...
Er darf keine Lagen aufs Etikett schreiben. Ja. Und das umgeht er so ein bisschen bei seinen Topweinen. Da sind nämlich alle seine Topweine, tragen als Lagenbezeichnung die Namen der Vorbesitzer. Also sein Chardonnay heißt Näglin, sein Top-Grauburgunder heißt Würmlin. Also den die Weinberge mal früher gehört hat, das schreibt er. Man muss seinen Code einmal verstanden haben und dann weißt du, welche Weinberge.
Dann kannst du es dechiffrieren.
Ja. Mittlerweile sind seine beiden Kinder sind jetzt auch gerade dabei, mit ins Weingut einzusteigen. Also die Tradition wird auch fortgeführt. Und es ist ein unglaublich tolles Weingut mit unglaublich tollen Weinen. Und das ist jetzt der Einstiegs-Grauburgunder. Es gibt dann eben noch einen Mittelbau und auch einen Top-Grauburgunder. Lohnt sich. Aber auch alle anderen Weine. Also Chardonnay, Spätburgunder. Wirklich phänomenale Syrahs-Wein hier auf dem Wein gekeltert. Und was auch dazu kommt, Gutedel. Eine Rebsorte, die in Baden einfach auch eine ganz, ganz große Rolle spielt oder eigentlich nur in Baden in Deutschland eine Rolle spielt, wird hier auf diesem Weingut auf die absolute Spitze getrieben. Also der Top-Gutedel zum Beispiel, das ist der Jaspis 10 hoch 4, kostet mittlerweile Endverbraucher so 140, 150
Ulala.
für einen Gutedel. Ne? Also
ja.
Das ist wirklich ein horrender Preis für einen Gutedel, aber bei dem Weingut jeden Cent wert. Haben wir schon probiert?
Ja, ich hatte schon mal genippt. Sehr interessant.
Das klingt jetzt eher...
Nee, positiv gemeint. Tatsächlich wirklich sehr interessant. Also kein typischer Grauburgunder.
Hey, das ist jetzt einfach ein Grauburgunder, der hat Charakter. Der hat eine gewisse Säurestruktur, der hat eine gewisse Phenolik, weil das Weingut lässt schon ein bisschen Schalenkontakt und so weiter zu, sodass man einfach ein bisschen...
Etwas dunkler.
Genau, er ist ein bisschen dunkler. Es geht in manchen Jahren sogar noch extremer und auch in seinem Top Grauburgunder, da haben die wirklich, die schimmern fast wie ein Rosé, weil Grauburgunder ja eine sehr, sehr dunkle Traubenschale hat und wenn du dann den Saft etwas länger mit der Schale in Kontakt lässt, dann landet natürlich auch relativ viel von der Farbe im finalen Wein. Das ist jetzt hier noch nicht der Fall, aber du merkst einfach, dass der Wein einen schönen Grip auf der Zunge hat, eine tolle Gerbstoffstruktur hat. Und jetzt kommt der absolute Knaller, der kostet fast kein Geld. Also der kostet,
was kostet?
13, 14 Euro für einen Endverbraucher.
Das ist ziemlich wenig Geld für so viel Wein.
Und das ist einfach das Schöne bei Ziereisen, dass die Einstiegsweine absolut bezahlbar sind. Die Lagenweine kosten wirklich Geld, also da bist du so bei teilweise 60, 70 Euro, der Gutedel und auch der Top-Spätburgunder, da wird's echt dreistellig, aber auch vollkommen zurecht. Und ein Weingut, was immer so ein bisschen unterm Radar ist, finde ich, aber für mich, für Baden, eine absolute Benchmark darstellt. Und wie gesagt, ich könnte keinen Baden-Podcast machen, ohne nicht Ziereisen mit drin zu haben.
Und der ist Dreiländereck, ne, das ist...
Markgräfler Landzimö, genau, also nicht weit weg von der Schweiz, relativ nah an der französischen Grenze und toller Familienbetrieb, haben glaube ich auch ein paar Gästezimmer, wenn ich es richtig im Kopf habe, ab zum Ziereisen, es lohnt sich auf jeden Fall.
Pinot Gris, ich lese gerade nochmal auf der Flasche hier, Pinot Gris / Ruhländer. Ruhländer hattest du erwähnt, Pinot Gris, ja, das ist dann eben die französische Bezeichnung.
Die französische Bezeichnung und dann die italienische wäre dann eben der berühmte Pinot Grigio.
Und hier steht noch drauf, also ich meine, deswegen verstehe ich den Preis nicht, ich finde den Preis dem Wein nicht gerecht. 20 Monate Reifung auf der Hefe, das ist ja Wahnsinn. Also dafür das und dann für den Preis. Also das ist viel zu wenig Geld.
Persönlich finde ich auch, dass der Wein locker 10 Euro mehr kosten könnte.
Ich hätte jetzt irgendwie 5, 6, 7 Euro auf jeden Fall dafür. Wenn du mich gefragt hättest, ich wäre über 20 Euro gewesen.
Also absoluter Preis-Genuss-Tipp auf jeden Fall.
Also günstiger kriegt ihr keinen besseren Wein.
Ja.
Also muss man einfach so sagen. Ne?
Ist für mich immer...
Du hast gesagt, der schmeckt mir nicht.
Das... Nee.
Du bist dir nicht so sicher, ich zitiere dich.
Nein.
Kannst nachher im Podcast zurückspulen und...
Du hast gesagt, dass dir der nicht schmecken wird.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass das ist einer, der mir vielleicht schmecken könnte.
Das spulen wir gleich.
Das zu verbessern. Ach, schön. Nee, also auf jeden Fall ein grandioser Wein, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vielleicht nochmal, gerade wenn wir bei Ziereisen sind, nochmal ganz kurz auf die Rebsorte Gutedel zu sprechen. Wir haben jetzt heute kein Gutedel dabei. Ich habe überlegt, ob ich einen mit reinnehme, aber es wäre dann halt nochmal Ziereisen gewesen, weil ich habe keinen anderen Gutedel auf der Karte. Gutedel findet man in der Schweiz auch sehr häufig, da ist es der Schassler.
Mhm.
Und sie gehört eben, man findet sie in Deutschland eigentlich nur im Markgräfler Land. Und also wir haben in Deutschland 1021 Hektar Gutedel und die stehen fast ausschließlich im Markgräfler Land. Also das ist, man nennt es auch das Gutedelland. Das Markgräfler Land ist so eine kleine Ebene, wo unglaublich fruchtbare Böden sind. Also da wächst auch extrem viel Spargel, Erdbeeren kommen von dort. Das ist so in der Rheinebene eben und ist eben ein sehr typischer Bereich in Baden, der lange nicht wirklich für Qualität bekannt war, was die Weine angeht, sondern wurde eher auch
am Masse
produziert. Es gibt eine große Winzergenossenschaft im Markgräflerland.
Ich wollte gerade fragen, ja.
Generell muss man eh sagen, dass in Baden immer noch 3/4 der Anbaufläche in Winzergenossenschaften gehen.
Das ist eine Menge.
Es gibt immer mehr Weingüter, die auch da rausgehen, auch junge Winzer, die sagen, Papa, du hast immer in die Genossenschaft gegeben, aber ich will selber Wein machen. Also Winzer und Winzerinnen, die das machen. Aber in Baden, ähnlich wie in Franken, ist die Genossenschaftsdichte sehr, sehr hoch.
Mhm.
Aber wie so häufig wenig Gutes in der Genossenschaft.
Ja, Masse ist Masse. Also.
Ja, aber wir haben das Thema ja auch schon das ein oder andere Mal thematisiert. Es gibt ja Regionen außerhalb Deutschlands, wo auch Genossenschaften wirklich Top-Weine erzeugen und zur absoluten Spitze gehören. Mein Lieblingsbeispiel immer Domäne Wachau in Österreich.
Ja, stimmt.
Haben wir auch auf der Karte. Dann, was viele sicherlich auch kennen, Catina Terlan aus Südtirol. Auch eine große Genossenschaft, wo aber einfach komplett auf Qualität getrimmt wird und eben eine andere Philosophie dahinter stehen will. Mhm. Und das würde ich mir echt mal auch in Deutschland wünschen, dass da eine Genossenschaft mal irgendwann sagt, hey, lasst uns doch mal Gas geben und mal wirklich die Qualität nach vorne bringen. Es gibt 2, 3 gute Ansätze bei Genossenschaften in Deutschland, aber da würde ich mir manchmal vielleicht auch noch ein bisschen mehr Mut wünschen von den Genossenschaften.
Vielleicht kommt es, ja.
Ist ein schwieriges Thema.
Das ist ein schwieriges Thema, das glaube ich auch. In Deutschland ist ja alles auf relativ viele Sachen auf Masse und billig getrimmt. Mhm. Das ist sehr schade, weil ich glaube, dass es das deutlich mehr gehen könnte. Aber ich bin tatsächlich überrascht, dass in Baden dann doch so viele oder so viel Fläche dann in der Genossenschaft liegen.
Ich wusste, dass es viel ist. Dass es so viel ist, hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht. Also 3/4 fand ich jetzt schon
nicht sehr, sehr viel tatsächlich. Und sehr schade auch, weil es gibt ja so eine Menge da, die Sonne, die ganze Energie, die da ist. Könnte man so viele tolle Weine machen. Ich weiß, dass es nicht dein größter Favorit, aber ich mag ja Karl-Heinz Jona Weine, die fand ich schon immer sehr gut. Und der verkauft sie, weil du gerade vorhin auch von Landwein gesprochen, der verkauft seine Weine, weil er auch dem nicht zugehört als Tafelweine. Dann muss er die, oder auch Landweine, damit er da auch nicht irgendwelche, darf dann auch keine Kennzeichen. Und er hat mit als erster da angefangen, Cabernet Sauvignon und Merlot anzubauen. Das waren ziemlich geile Granaten. Damals fand ich das sehr gut, heute mag ich auch tatsächlich eher die Spätburgunder Richtung. Aber das war zum Beispiel, oder er hat Weißburgunder Chardonnay als Cuvée gemacht.
Ja, diese Cuvée, die hat, glaube ich, jeder, der mal irgendwie in einem großen Hotel gearbeitet hat, das tonnenweise ausgeschenkt,
ja,
gefühlt. Das ist überall.
Das gab es überall, ja, genau. Ich hatte.
Also Jona war sicherlich einer der Wegbereiter auch für die Region. Es gibt auch so Weingüter wie Heger zum Beispiel.
Bercher.
Es gibt große Namen in der Region, aber es gibt mittlerweile eben auch viele kleine, ich habe ja gesagt, ich verrate noch ein paar Geheimtipps, das kann ich ja jetzt vielleicht gerade mal machen. Ich durfte letztes Jahr zum Beispiel das erste Mal für den Feinschmecker-Weinführer Baden verkosten. Also ich habe wirklich 4 Tage lang nur badische Weine verkostet.
Oh.
Wirklich mit vielen, vielen Höhen und Tiefen, also, mhm, das muss man tatsächlich auch sagen. Aber ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben, die mich damals, von denen, die ich teilweise auch wirklich noch nicht kannte, was mich wirklich weggeflasht hat. Kaiserstuhl, Weingut Greiner, ein biodynamisch arbeitendes Weingut, mhm, mit großem Fokus auf Burgunderrebsorten, Spätburgunder, phänomenale Qualitäten. Dann 2 Brüder aus Tauberfranken, also wirklich aus dem etwas unbekannteren Teil Badens, ganz, ganz im Norden, Erlenbach. Und jetzt halte ich fest, von denen, die haben, was die aus Schwarzriesling machen, also aus der Meunier-Traube. Mhm. Phänomenal. Also wirklich großartige Rotweine, die wir da probiert haben. Und dann ein Weingut, was ich vor Jahren mal probiert hatte, was ich damals ein bisschen schwierig fand, was mich letztes Jahr dann aber auch wirklich geflasht hat, aus der Nähe von Freiburg, das Weingut Landmann. Auch ein absolutes Bio-Weingut. Ganz, ganz, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wirklich ganz, ganz hässliche Flaschen. Mhm. Aber der Inhalt war wirklich gut.
Auf die inneren Werte kommt es nun mal
an. Manchmal kommt es auf die inneren Werte an. Und ich freue mich, ich darf auch dieses Jahr für den Feinschmecker wieder Baden verkosten, wenn ich da richtig informiert bin. Und seitdem habe ich mich auch wieder ein bisschen mehr mit der Region beschäftigt. Und es macht wirklich Spaß. Also es gibt da tolle Geschichten. Wir haben jetzt noch 3 tolle Weingüter vor uns, aber es gibt eben noch viel, viel mehr. Also was wir jetzt heute zum Beispiel nicht dabei haben, was man vielleicht auch unbedingt mal probiert haben sollte, ist das Weingut Huber aus Malterding. Julian Huber, der die Tradition seines Vaters fortführt, mit grandiosen Chardonnays, Spätburgundern. Aber jetzt kommen noch 3 wirklich.
Ja, genau. Das müssen wir mal hier das Fläschchen aufziehen.
Aber das war jetzt mal für euch da draußen mal aus dem Nähkästchen geplaudert, was ich noch gut finde. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich da ein bisschen umzuschauen. Jetzt, du hattest, als du dir die Flasche angeguckt hast, als ich sie hingestellt habe, hast du schon so ein bisschen deine Nase gerümpft, als du dir das Etikett und die Rebsorte gelesen hast.
Tatsächlich jetzt nicht so wirklich, nicht als zumindest, ist in seltensten Fällen schmeckt er mir. Oder schmeckt mir die Rebsorte so.
Ich bin mal gespannt, was du zu der sagst, weil ich bin jetzt auch kein ganz großer Fan dieser Rebsorte. Aber wenn sie gut gemacht ist, finde ich es richtig geil. Es gibt jetzt Gewürztraminer ins Glas. Wir sind ja nicht unweit des Elsasses und im Elsass spielt die Rebsorte ja eine ganz wichtige Rolle. Und es gibt eben auch in Deutschland den ein oder anderen wirklich schönen Vertreter der Rebsorte Gewürztraminer. Wir sind jetzt bei Weingut Axel Bauer mit dem Meisterstück Gewürztraminer 2021.
Mhm. Ich rieche tatsächlich, also allererstes hab ich nur Holz gerochen.
Es ist ein Wein, der ordentlich Holz abbekommen hat. Er ist auch wirklich sehr, sehr intensiv in der Farbe, was einerseits mit dem Holz zu tun hat. Aber auch der Gewürztraminer selber ist einfach eine sehr, sehr, die wird einfach richtig golden und da kommen da eben solche Weine bei raus. Es ist eine sehr aromatische Rebsorte. Ich finde hier, wenn das Holz sich so ein bisschen verflüchtigt, die Flasche ist ja jetzt gerade frisch aufgemacht, dann kommt da also dieses schon so, es kommt sehr viel Exotik durch, es hat ein bisschen Honig, aber auch so dieses leicht Florale, was Gewürztraminer immer so mit so an Rosenwasser fast so ein bisschen erinnern.
Vielleicht mag ich es deswegen nicht, ich hasse Rosenwasser.
Ja, aber hier, es ist nicht kitschig, ne? Also du hast ja auch Gewürztraminer gerade so aus Südtirol oder so, die stinken ja richtig nach diesem Rosenwasser und das finde ich ist hier eben nicht der Fall, sondern für mich ist das wirklich eine sehr, sehr schöne Interpretation. Und er riecht jetzt sehr, sehr üppig, ne? Aber er hat nur 12,5 Alkohol, also lass uns mal probieren, wie er dann schmeckt.
Ja, im Mund kommt dieses, na, so leichte Milchsäure mäßig. Jetzt verfliegt auch das Holz und er ist nicht kitschig, da hast du absolut recht, was man sonst so von einem Gewürztraminer kennt. Es ist kein typischer Gewürztraminer, würde ich sagen.
Wenn du einen Elsässer fragen würdest, ist es ein sehr typischer Gewürztraminer.
Ne? Also ich kenne die Gewürztraminer, sind mir immer zu blumig.
Ja, verstehe ich. So sind auch sehr viele gemacht. Oft dann auch noch mit ordentlich Restsüße drauf.
Ja, genau, ganz oft, ganz häufig.
Hier muss man ganz klar sagen, das Ding ist putztrocken. Da ist wirklich mit Restsüße eigentlich, brauchst du nicht drüber reden. Und das finde ich so faszinierend an dem Wein. Und das ist ein Wein, den setze ich halt unglaublich gerne in der Speisenbegleitung ein. Der ist mir zum So-Trinken ein bisschen zu anstrengend.
Würde ich auch nicht, ja.
Aber jetzt denk mal an so eine, wenn du so ein so Curry-Gewicht, also wenn es so in den asiatischen Raum reingeht. Ne?
Ich würde eher so Indien, würde ich den eher da mit den Gewürzen.
Und wo liegt Indien?
In Asien?
Ja.
Und auf dem asiatischen Kontinent.
Und was kocht man in Indien in erster Regel?
Chicken Maki.
Curries.
Nein, wie heißt das denn? Masala.
Ja, also man kocht
Chicken Tikka. Genau, das meint es.
Aber?
Ja, ist ja gut. Ja, ich denke bei Curries immer an Thai-Küche.
Okay. Ja, da gibt es natürlich auch schöne
Curries. Das ist deswegen.
Das sind ja diese roten und Thai-Curries und so weiter. Aber hier wäre ich eher in der indischen Küche. Da bin ich bei dir. Also so eine sehr gewürzintensive Geschichte. Mega Kombination dazu. Und das ist jetzt eben für mich auch wieder so ein Wein, da bricht man so ein bisschen mit dem, was viele Leute mit Gewürztraminer verbinden. Also auch für dich, du sagst ja ganz klar, es ist für dich kein typischer Gewürztraminer. Und das finde ich eben so spannend an dem Wein. Das Weingut Axel Bauer ist auch noch gar nicht so alt. Also es gibt schon sehr, sehr lange Weinbau in der Familie, aber das ist eben so ein Vertreter, die haben früher einen Großteil der Trauben oder nahezu alles eben an eine Genossenschaft verkauft und machen dann erst seit 10-12 Jahren eigentlich eigene Weine. Und ein Teil der Weinbergsfläche gab es früher im Weingut, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, Dujan, D-U-J,
Dijon.
Komm, mich brauchst du gar nicht fragen.
Das war sehr, sehr bekannt für seine Spätburgunder und das Weingut ist heute eben, heißt heute Axel Bauer. Also man hat die Rebfläche übernommen und ich finde meinen unglaublich spannend. Auch das Weingut ist mittlerweile biozertifiziert. Auch das finde ich immer, kann man gut sagen. Und
was kostet der denn?
Ja, da sind wir jetzt ein bisschen teurer als die ersten beiden. Da sind wir jetzt so bei 25 bis 30 Euro, je nachdem. Aber er hat eben auch den Anspruch, ne? Der hat ein gutes Jahr im Holzfass gelegen. Das hat eben diese Komplexität auch und der muss dann auch 25 Euro kosten. Ne?
Ja.
Finde ich schon. Und eben Gewürztraminer, wie man es nicht unbedingt erwarten würde.
Ist korrekt. Aber wie wärmer der jetzt wird, desto mehr, weißt du, wenn du ins indische Restaurant kommst, dann riecht das nach ganz vielen verschiedenen Gewürzen. Und der riecht wirklich.
Ich habe hier auch so ein bisschen Kreuzkümmel.
Ja, es riecht total, es ist total krass. Ich meine, wenn du ins gute indische Restaurant kommst, ne, wir reden jetzt nicht über irgendwie da schnell, nicht mal von Indern gekocht.
Ja.
Und hier, das ist total krass. Also mich erinnert, ich assoziiere, ich habe schon Ananas, ich habe schon so einiges da rausgerochen. Das macht mich total.
Ananas bin ich bei dir so, gerade wenn du die, so diese kandierten Ananas-Stückchen hast, ne?
Genau.
So ein bisschen. Aber. Auch wenn du ihn riechst, du würdest auch eine gewisse Süße am Gaumen erwarten. Und dann finde ich es eben so spannend, dass der
Purzelkorb. Ja, absolutes Rockmist.
Und der Wein hat Kraft am Gaumen, aber es sind halt trotzdem nur 12,5 Alkohol. Also das, ich mag einfach diese Faszination an diesem Wein, dass er viel zeigt, aber dann doch ganz anders ist. Also das.
Ja, das ist in der Nase also auch ganz krass. In der Nase, das, naja, nicht viel anders, aber schon anders ist. Und dann am Gaumen. Und wenn du dann noch durch die Nase ausatmest, dass es dann nochmal so einen Push gibt. Dann wirklich, finde ich ganz faszinierend, hätte ich nicht so erwartet.
Und magst du ihn?
Ich finde ihn sehr interessant. Ich würde ihn tatsächlich wirklich nur so ein Glas zum Essen trinken, weil mir ist er auch zu anstrengend zum so trinken. Und wirklich in der Küche mit vielen Gewürzen, würde ich sagen, weil das schafft er locker.
Er schafft viele Gewürze, aber ich glaube, wo ich den auch sehen würde, weil die Rebsorte auch da sehr viel zu Hause ist, auch zu so einer klassischen elsässischen Küche, die auch von Fett, ich denke jetzt an so Sauerkraut vielleicht auch. Ja, also zum Beispiel, meine Oma hat Sauerkraut immer mit Ananasstückchen auch gekocht. Also immer bisschen so ein bisschen Ananas im Sauerkraut mit drin. Von daher, das ist so für mich auch so ein Wein, der, ich denke jetzt wirklich an so ein Gericht bei uns zu Hause, weil auch die Würste so extrem gewürzt sind. Fränkische Bratwurst, Sauerkraut, könnte ich mir den Wein auch extrem gut so vorstellen.
Geil.
Und was bei meiner Oma in Sauerkraut auch immer mit drin war, und das liebe ich, und das gehört auch in gutes fränkisches Sauerkraut mit rein, Kümmel.
Ah, Kümmel macht ja echt viel überall. Also gerade da, und wenn du...
Es gibt auch lecker Schnaps bei uns.
Kümmel, oh ja, habe ich irgendein Silvester mal mitgekriegt. Danach habe ich nichts mehr mitgekriegt. Ja, hat Herr Wilmer Schnäpsle mitgebracht. Das war schon...
Das war lecker.
Das war lecker,
ja. Ich mag das.
Es ging mir zwei Tage lang so schlecht.
Das lag nicht am Kümmel, das möchte ich jetzt hören erzählen.
Es lag einfach an der Menge, denn die Menge macht ja immer das... Und irgendwann schmeckt er dir einfach, weißt du? Und der läuft dann so schön runter, brennt nicht und ja, ist auch gut für den Magen, sagt man.
Also für meine Freunde zu Hause, die Kümmelliebe ist ungebrochen.
Das ist schön. Was haben wir als nächstes?
Jetzt haben wir noch zwei Spätburgunder, weil, wie ich hier eingangs schon gesagt habe, ist Spätburgunder ja die wichtigste Rebsorte generell in Baden und mit Abstand wirklich die wichtigste Rotweinrebsorte. Es gibt natürlich mittlerweile auch Syrah. Du hast vorhin von Cabernet Merlot gesprochen. Gibt es da natürlich auch aufgrund der Wärme schon auch einiges, aber nichts geht über den Spätburgunder. Und ich habe jetzt zwei verschiedene, einmal wieder aus dem Markgräflerland und einmal eben auch typisch Kaiserstühler, also aus dem Achkarrener Schlossberg, ein großes Gewächs gleich, zwei, für mich typische Spätburgunder Badens.
Also die erste Flasche, die du jetzt greifst, die sieht auf, ich habe gedacht, scheiße, was macht er denn mit dem französischen Wein? Ist, ja wirklich, von der Aufmachung her... Erinnert mich das einfach direkt um Frankreich. Aber dann siehst du, okay, nee, ist doch nicht.
Ja, es ist natürlich auch die typische Wunderflasche, die haben wir aber ja hier bei allem, aber auch so von der Ausstattung her. Und das liegt natürlich auch daran, dass der Winzer hier, der liebe Martin Wasmer, auch immer sehr nach Frankreich rüberguckt und natürlich da auch seine Vorbilder sitzen hat. Martin ist eigentlich in erster Linie nicht Winzer, sondern eigentlich ist er Landwirt. Also man muss beim Weingut Wasmer sagen, es gibt Spargel, es gibt Erdbeeren und es gibt Wein. Also das sind so die...
Ach, er macht da... Okay, also so richtig Landwirt.
So richtig Landwirt.
Ich dachte, er fühlt sich wie einer.
Nee, aber seine große Liebe gilt dem Wein auf jeden Fall.
Okay.
Das Weingut ist eben, hat einen ganz, ganz großen Fokus auf Spätburgunder, aber auch die haben diese internationalen Rebsorten, machen aber mittlerweile auch tolle Weißburgunder, Chardonnays und auch in verschiedenen Stufen so ein bisschen an den VDP angelehnt. Sie sind kein VDP-Weingut und ihre Toplage ist der Kastelberg und da haben sie dann wirklich auch ganz, ganz viele verschiedene Parzellen. Aber wir haben jetzt den Schlatterer Maltesergarten Spätburgunder aus 21.
Maltesergarten, heißt das, die Malteser waren mal da, oder?
Sicherlich hat das damit irgendwas zu tun. Also kann ich dir jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, aber wenn sowas auf dem Etikett steht, dann geht es meistens auch drauf zurück. Wenn du Martin fragen würdest, Martin sagt ganz klar, ja, ich will französischen Stil machen, aber trotzdem sind die Weine natürlich auch, wir sind jetzt hier wieder im Markgräfler Land, auch von der Sonne geküsst. Seit 1997 machen sie eben eigene Weine und ich habe Martin kennengelernt, als ich noch am Söhlberg gearbeitet habe, weil das ist die Ecke, wo Karl-Heinz Hauser herkommt und wie Martin Basmer und Karl-Heinz Hauser waren alte Schulfreunde.
Ah ja.
Und deshalb durfte ich damals schon sehr viel mit seinen Weinen arbeiten und dann hatte ich sie so ein bisschen aus den Augen verloren, aber jetzt zu den letzten ein, zwei Jahren haben wir uns sehr häufig auf Messen und so auch gesehen und jetzt seit ein paar Wochen haben wir die Weine auch wieder im Programm bei uns, weil ich sie einfach sehr rebsortentypisch finde, sehr, sehr gut gemacht und einfach Weine sind, die Spaß machen.
Na dann, probieren wir mal, ob die Spaß machen. Nee.
Und wenn du hier reinriechst, das riecht einfach schon nach einem schönen Spätburgunder. Das ist eine kräutrige Würze da, du hast aber trotzdem auch diese Sauerkirsche. Du merkst schon, dass wir hier auch eine gewisse Wärme mit drin haben. Martins Weine sind jetzt nie die leisten filigranen Weine. Also Martin, da ist schon immer Dampf auf dem Kessel. Auch seine großen Weine, die haben auch immer eine ordentliche Portion Holz mit drin, auch seine Weiße. Also ist eigentlich die Weißen könnten dir, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Ich finde, man muss da immer ein bisschen differenzieren. Es ist manchmal beim Spätburgunder fast ein bisschen zu viel, aber diesen Maltesergarten, das ist so sein einer seiner wichtigsten Weine. Da steht auch durchaus eine gewisse Flaschenmenge dahinter, aber das finde ich wirklich auch einen sehr, sehr guten Vertreter für einen badischen Spätburgunder.
Ja, genau, 13,5 habe ich gesehen, ne? Also ja. Ein bisschen rieche ich auch, also ein bisschen Alkohol ist in der Nase.
Ja, er hat so eine leicht süßliche Nase und das würde mich jetzt auch schon mal dahin verleiten, dass der Alkohol ein bisschen höher ist, aber wenn du ihn gleich am Gaumen hast, finde ich, man schmeckt ihn nicht und das ist ja immer das Positive. Am Gaumen, wir haben eine tolle Würze, wir haben so fast schon so ein bisschen was
Kühliges. Eine Säure, die kickt total.
Ich finde so ein bisschen Wacholder und Lorbeer, also es kommt so eine schöne ätherische Note.
Leichte Bitternote hinten raus, das würde ich Wacholder, würde ich auch dahin die Lorbeer, ja.
Ja, also für mich typischer Spätburgunder mit einer wunderbaren Fülle und es ist ja auch, Spätburgunder ist ja nicht jedermanns Sache. Also vielen ist der Spätburgunder ja oft so ein bisschen zu leicht, zu frisch. Aber ich finde, das ist so ein Spätburgunder, damit kriegt man auch mal vielleicht jemanden, der eigentlich gewohnt ist, schwerere Weine zu trinken. So langsam Richtung Spätburgunder. Ne? Also du hast ja jetzt gerade auch vorhin selber gesagt, du bist ja mittlerweile auch ein ganz großer Spätburgunder-Fan. Das ist immer, Spätburgunder ist immer die Endstufe der Trinkerkarriere. Also wenn du mal beim Spätburgunder angekommen bist.
Ist das die Endstufe, ist das so? Ich dachte, der Bordeaux wäre die Endstufe.
Nee. Spätburgunder ist viel filigraner und leider ist Spätburgunder auch oft die preislich die Endstufe der Trinkerkarriere. Aber ja, also es ist,
was machst du denn? Ist irgendein Ding auf einem Glas?
Schluck's doch einfach
runter. Ich mag das nicht. Ich mag immer sauberer.
Ja, jetzt hast du mit deinen Wurstfingern.
Ja, meine Wurstfinger sind ja meine Wurstfinger und kein Fremdobjekt.
Ach, du meine. Sag mal, musst du doch nicht sagen, erzähl doch weiter.
Was kostet der Wein? Erzähl mal.
Was kostet der Wein?
Was kostet?
18, 19 Euro ungefähr.
Ach, das geht aber. Ich hatte jetzt noch nicht mehr gerechnet.
Also, auch wieder so ein Vertreter kann man gut machen. Bist jetzt kein Vermögen los, wenn du den Wein nimmst. Und wirklich sehr, sehr gut gemacht, das Spiel.
Ich finde aber, also tatsächlich kommt mir relativ viel Bitterstoff hinten am Gaumen. Ich weiß nicht, ob ich mir das gerade einbilde oder nach dem Traminer. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das dadurch kommt. Aber wenn ich ihn dann runterschlucke, dann kommt das in so wie so eine kleine Welle an im Abgang nach Bitter. Muss das so oder stimmt da was nicht?
Es hat hier ein bisschen was mit der Gerbstoffstruktur zu tun, aber es ist tatsächlich auch ein bisschen der Alkohol. Also ich finde jetzt auch am Ende, der Alkohol ist ein bisschen wärmend, aber ich finde es noch vollkommen okay. Und es ist tatsächlich einfach ein bisschen die Stilistik des Weinguts, dass sie ein bisschen üppiger, ein bisschen voller ist. Wir werden jetzt gleich noch eine ganz andere Stilistik an Spätburgunder haben. Mhm. Da freue ich mich jetzt auch schon drauf.
Ja, dann los, zieh doch auf, Mensch. Heute lässt dir der Zeit mit dem Aufziehen. Das heißt ja Sauf und Gesabbel.
Sauf und Gesabbel, ja, du sagst es. Jetzt kommt ein Weingut, mit dem wir, glaube ich, beide auch eine gewisse Verbindung haben. Ihr wart auf dem Fall auch schon auf dem Weingut. Es ist für mich ein Weingut, was sich in den letzten Jahren auch extrem weiterentwickelt hat. Wir hatten auch schon ein paar Weine davon hier im Podcast. Es ist das Weingut Keller, Schwarzer Adler. Wir sind in Vogtsburg am Kaiserstuhl.
Ja, das war auch toll, ne? Das war sehr beeindruckend. Da hat er nämlich gerade neu seine Halle da.
Stimmt, ihr wart relativ kurz.
Ja, genau.
Ich war dann zwei Monate später da. Wirklich ein tolles Weingut in den Weinberg reingebaut. Ja, ne?
Hammergeil, kann ich jedem nur empfehlen.
Und ich glaube, wir haben es hier auch schon 100-mal gesagt, wirklich auch eins der besten klassischen französischen Restaurants in Deutschland.
Ja, Wahnsinn.
Über 40 Jahren Michelin-Stern. Großartige Weinkarte mit tollen Burgundern, mit tollen Bordeaux, aber eben auch den eigenen Weinen. Und seit Friedrich, der Junior, die Weinbereitung übernommen hat, wirklich auch qualitativ im Wein nochmal absolut nach oben geschossen. Wir haben jetzt hier Achkarrener Schlossberg, ganz, ganz berühmte Lage am Kaiserstuhl. 2018er Jahrgang, Spätburgunder, großes Gewächs. Also jetzt sind wir hier in der Champions League des badischen Weins angekommen.
Nicht bald an. Muss der so?
Ja.
Der riecht portweinig.
Ja, es kommt aus einem relativ warmen Jahr. Wenn wir jetzt 21 hätten, dann wäre er deutlich grüner, deutlich frischer. Was,
ey, ich habe gedacht, du hast ein Portwein eingeschenkt, jetzt ohne Witz. Wenn ich blind, das war mein allererster. Lass uns mal direkt probieren.
Nee, der gehört zum. Das ist hier tatsächlich dem Jahr so ein bisschen geschuldet. 18. Unglaublich heißes Jahr am Kaiserstuhl. Also unglaublich heißes Jahr in Deutschland und dann in einer eh schon warmen Region. Also du merkst hier wirklich, die Trauben waren teilweise schon wirklich so ein bisschen gekocht, kann man fast. Mhm. Weil am Gaumen hat er diese Aromatik überhaupt nicht. Am Gaumen ist er schön frisch. Der hat auch nur 12,5 Volumenprozent. Also hier ist, hier kommt so ein bisschen auf die Balance an. Und
also ich find's tatsächlich nicht schlecht. Weil ich war kurz so, hä? Was ist das denn? Und jetzt denke ich so nach dem ersten Schluck.
Ich mag tatsächlich beim Achkarrener Schlossberg eigentlich auch kühlere Jahrgänge lieber. Also ich würde jetzt eher zu einem 21er greifen, zu einem 17er. Ich muss aber das nehmen, was ich da habe.
Ja.
Ne? Und das ist halt jetzt der 18er. Aber was ich eben betonen möchte, das Weingut hat eine extrem tolle Entwicklung in den letzten 10 Jahren genommen. Also Friedrich ist 2014 nach Hause gekommen, hat angefangen, das Kellermanagement zu übernehmen und seitdem wirklich die Qualität kennt nur eine Richtung.
Ja.
Tolle Grauburgunder, tolle Weißburgunder, phänomenale Chardonnays und eben Spätburgunder, wirklich Next Level auf jeden Fall. Lohnt sich. Hat mittlerweile seinen Preis, also die 18er, 17er, die gab es noch so für Endverbraucher 50 bis 60 Euro. Jetzt entwickeln wir uns ganz stark Richtung 100 Euro. Also das ist, aber wenn du die Qualität halt vergleichst mit dem, wo ja, wenn wir über Spätburgunder immer hingeguckt wird, übers Burgund sprichst, dann ist es halt doch einfach nochmal, da ist das ein Apfel und ein Ei für die Qualität, die du im Glas hast. Ne? Im Burgund müsstest du locker 300-400 Euro für die Qualität bezahlen, wenn du das haben willst.
Ja.
Es ist sehr, sehr gut gemachter Wein. Und von uns beiden nochmal wirklich die absolute Empfehlung, wenn ihr dort unten seid, fahrt dorthin, bucht da einen Tisch. Es ist wirklich ein absoluter Wohlfühlplatz mit toller Küche,
sehr
tollen Wein.
Karte.
Und
es macht einfach Spaß.
Es macht einfach Spaß.
Ja, es macht einfach Spaß, da zu sein. Und es ist vor allen Dingen sehr schön dort, das muss man auch dazu sagen. Und man fühlt sich einfach wohl.
Wir müssen da mal eben.
Wir müssen da zusammen mal hin. Das ist echt eine tolle, also ich finde es, mich hat es sehr beeindruckt und hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Ich glaube, meiner Frau wird mir dazu stimmen, es ist jede Reise wert.
Absolut. Also Baden generell, also gerade da unten die Ecke Kaiserstuhl, was mir da halt immer auffällt, ist einfach diese Nähe zu Frankreich, einfach auch diese Genussaffinität. Mhm. Da hast du noch ganz viel Mittagstisch, was ja, ja in Hamburg mittlerweile auch so eine Story ist, die ist eigentlich tot. Ne? Also
sie stirbt tatsächlich aus, also nicht ganz tot. Es gibt so ein paar Läden.
Es gibt ein paar Spots, wo du ja rangehen kannst.
Aber sonst ist es
die Tunfrückstelle. Wenn du da Donnerstag, Freitag in die Läden gehst, die Läden sind voll. Da wird gesessen, da steht eine Pulle Wein auf dem Tisch, da werden zwei, drei Gänge gegessen. Einfach auch die Produktqualität. Du kannst da halt einfach keinen Scheiß verkaufen, weil du fährst 10 Kilometer weiter, bist im Elsass und hast eine ganz andere Produktqualität. Also zum Beispiel, ich weiß, bei Keller im Restaurant, die kaufen Fisch und so weiter, das wird alles in Colmar drüben eingekommt, also alles auf der französischen Seite, weil sie sagen, da gibt es einfach den viel bessere Qualität.
Und bessere Preise tatsächlich.
Und bessere Preise. Also, das da unten ist so eine absolute Wohlfühlecke. Früher konnte man immer von Hamburg ganz gut nach Basel fliegen mit EasyJet damals. Ich glaube, die Verbindung gibt es nicht mehr. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal dort unten zu sein. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Weingüter. Das habe ich ja schon gesagt. Huber haben wir gesagt. Dann nicht weit weg vom Keller ist Saalwey, Konrad Saalwey. Wirklich auch für mich ein Weingut, was eine grandiose Weine macht. Und noch viele, viele mehr. Also Baden hat unglaublich viel zu bieten. Das war jetzt wirklich nur ein kleiner Querschnitt. Ich habe auch überlegt, ob wir Weiß und Rot getrennt machen. Also hätte man durchaus auch machen können. Aber Baden lohnt sich.
Baden lohnt sich, hört sich gut an. Und vor allen Dingen lohnt es sich, nur so ein kleiner Tipp von mir, mit einem großen Auto, Kofferraum frei, dahin zu fahren und bei den Winzern einzukaufen. Die Winzer sind alle sehr herzlich. Wenn die Zeit haben, dann verkosten sie auch mit dir. Also es ist jede Reise wert, ich wiederhole es noch einmal. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Baden macht Riesenspaß. Fahrt nach Baden, kauft badische Weine.
Oder trinkt sie bei uns auf der Karte.
Oder trinkt sie bei uns auf der Karte.
Mit einem lecker Essen dazu. Wir freuen uns auf euch. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
In Hamburg sagt man tschüss.
Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.